Vis-à-vis.
Waren Sie heute Morgen schon im Walde?
Nein, ich war heute Morgen nicht im Wald, ich war auf der Arbeit.
Aber Sie fangen Ihr Buch tatsächlich gleich mit dem Wald und einer Jagd an. Das Thema liegt Ihnen offenkundig am Herzen. Warum beginnen Sie nicht mit dem Wein? Wahrscheinlich ein weniger sensibles Thema.
Letztendlich ist das Buch ja aus 12 Kapiteln, die jeweils einen Monat darstellen. Und wir haben halt gesagt, gut, fangen wir am Anfang des Jahres an. Und im Januar ist in Sachen Wein relativ wenig los, da ist jagdlich doch mehr zu holen.
Ich habe als Kind viel Jagdliteratur gelesen, obwohl in meiner Familie niemand gejagt hat, aber im Erzgebirge war Wald eben nahe. Ich habe lange nicht mehr so viel erfahren über Hunde oder Waffenkaliber wie jetzt in Ihrem Buch. Was hat Sie dazu animiert, sich so ausführlich zu äußern?
Letztendlich wollte ich ja nicht nur unterhalten mit dem Buch, sondern ich möchte auch ein bisschen Wissen vermitteln und halt auch so ein bisschen die Tür in die Jägerschaft öffnen. Da gehört es dann auch dazu, dass man über Kaliber oder auch mal Jagdhunde redet.
Fand ich höchst spannend, aber es gibt natürlich auch eine Menge Leute, die wollen den Wald lieber ganz und gar in Ruhe lassen, jeden Baum und erst recht jedes Reh. Weht Ihnen da nicht manchmal Wind entgegen?
Tatsächlich geht's eigentlich. Also im echten Leben ist es meistens alles okay. Maximal im Internet wird es ein bisschen schwieriger.
Was reizt Sie an der Jagd, an dem draußen im Walde sein und ja, als Jägerin einzugreifen?
Letztendlich ist es ja, dass wir als Jäger und Jägerinnen ein ganz anderes Verhältnis zur Natur haben. Also wir sitzen an Orten und Ecken, wo sonst niemand sitzt. Wir sehen Sachen, die sonst niemand sieht. Das ist halt ein ganz anderes Naturerlebnis. Und am Ende des Tages habe ich ein tolles Produkt, Fleisch, und kann halt auch noch meine Weinberge behüten.
Was genau machen Sie dann, wenn Sie unterwegs sind im Wald? Und worauf achten Sie, was den Aspekt Naturschutz und auch Tierschutz angeht?
Letztendlich, wir haben ja gar keinen Wald. Wir sind ja ein Feldrevier, bei uns sind nur Weinberge. Und man fährt relativ viel rum und schaut halt auch, was los ist. Also wo bewegen sich die Tiere, wo sind Schadflächen, wo kann man halt auch vielleicht Flächen anlegen, wo das Wild sich gerne zurückziehen kann, so dass man den Lebensraum gestaltet, dass es halt wirtschaftlich bleibt für die anliegenden Landbauern, aber auch, dass die Tiere weiter dort leben können.
Klingt für viele trotzdem nach Horror. Müssen Sie sich manchmal nicht doch rechtfertigen, warum Sie diesem Zeitvertreib, ist jetzt wahrscheinlich despektierlich gesagt, also diese Tätigkeit nachgehen?
Tatsächlich komme ich mit Leuten dann relativ leicht ins Gespräch und erkläre meine Beweggründe. Und dann stößt man doch auf Verständnis.
Sie sind allerdings auch im Internet recht aktiv. Dort, ich sag mal, sind die Debattenräume ja manchmal wirklich sehr stur und sehr hart. Wie sieht's dort dann aus, wenn Sie nicht direkt mit den Menschen ins Gespräch kommen?
Dort ist es tatsächlich ein bisschen anders. Also teilweise kann man immer noch mit den Leuten argumentieren. Teilweise ist man aber einfach auf so einer emotionalen Ebene, wo es überhaupt keinen Sinn mehr macht, weil die Leute halt dort dann ihren Gefühlen freien Lauf lassen. Und da brauche ich mit rationalen Argumenten nicht mehr ankommen.
Sie waren, und das ist jetzt vielleicht verblüffend, Sie waren Vegetarierin, jahrelang, gehen heute aber jagen und essen das auch, was Sie dort jagen. Sie sind aber immer noch gegen großflächige Tierhaltung. Das klingt nach viel Widerspruch.
Na, finde ich gar nicht. Also tatsächlich esse ich bis heute nur Wildfleisch. Ich esse kein konventionelles Fleisch, weil ich die Bedingungen und die Auswirkungen von der Sorte Fleisch einfach nicht tragen möchte und unterstützen möchte.
Allerdings gibt es auch ziemlich viel Ackerland, muss man sagen, das eigentlich nur als Weide nutzbar ist. Um nochmal aufs Erzgebirge zurückzukommen, an den Hängen dort können nur Kühe weiden. Weizen oder Kartoffeln lassen sich da schlecht anbauen.
Das mag tatsächlich sein, aber es gibt genügend Flächen, die halt einfach nur für die Viehhaltung freigehalten werden zum einen. Aber es geht ja vielmehr um die Stallhaltung. Es geht damit, was wir mit dem Grundwasser machen, Antibiotikamissbrauch, das Methan, das zum Beispiel Kühe ausstoßen. All das sind Argumente, die halt fernab von dieser Weidekultur echt ein Problem sind.
Was hat Sie denn angestoßen, sich auch mit der Jagd zu beschäftigen? Der Wein, das liegt in der Familie, ist klar, aber die Jagd?
Einerseits waren tatsächlich Uropa, Opa und Papa Jäger. Aber bei mir war es dann ausschlaggebend, dass das als Abendkurs an der Hochschule angeboten worden ist.
Und da haben Sie sich mal kurz eingeschrieben und Gefallen gefunden?
Ja, kurz eingeschrieben nicht. Das Ganze hat dann über ein Jahr gedauert. Aber ja, da habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe gesehen, dass Jagd sehr viel mehr ist, als nur auf dem Hochsitz sitzen und Tiere erlegen.
Das galt lange Zeit als absolute Männerdomäne. Ändert sich da was?
Tatsächlich steigen die Zahlen an Jägerinnen kontinuierlich. Wir sind aktuell in Deutschland, glaube ich, bei 11% und in den Jagdschulen sogar bei 28% Frauen.
Vis-à-vis im Gespräch mit Shanna Reis über ihr Buch Wild im Herzen. Darin geht es um Jagd und um Wein, wir haben es schon angedeutet. Was haben denn Wein und Jagd miteinander zu tun?
Ich würde sagen, ganz plakativ, unsere Weinberge stehen natürlich dort, wo ich auch jage. Es ist beides ein Naturprodukt, das man erhält. Beides auch abhängig von Wetter, Witterung und der Natur. Das heißt, man weiß am Ende nicht so genau, was man rausbekommt. Und man kann das nur bis zu einem gewissen Maße beeinflussen. Und der Rest muss man halt einfach aus der Hand geben.
Es ließe sich dann auch noch einen Zusammenhang konstruieren, der nicht wirklich ein Zusammenhang ist. Aber man könnte sagen, es gibt mehr und mehr Jägerinnen, aber die Zahl der Weinbaubetriebe nimmt ab. Wie gesagt, das hat jetzt nichts miteinander zu tun. Trotzdem die Frage, was macht denn Ihrem Weinbau so sehr zu schaffen?
Bei uns jetzt regional gesehen ist es das Rehwild, die zum Zeitpunkt des Austriebes halt ganz gerne die Rebtriebe snacken. Und wo ein Rebtrieb weggegessen ist, da kann halt kein Wein mehr geerntet werden.
Und abgesehen vom Wild, gibt es für Familienbetriebe, wie das ja der Ihre ist, gibt es da besondere Schwierigkeiten?
Wir sind im Strukturwandel. Also die Kleinen werden immer kleiner, die Großen werden immer größer, weil es sehr schwierig ist, mit Wein Geld zu verdienen. Und dementsprechend geben viele Betriebe auf.
Und von der Landwirtschaft generell, ja nicht nur im Weinbau, wird regelrecht wahnsinnig viel erwartet, gesellschaftlich viel erwartet. Sie soll verträglich für die Umwelt sein. Sie soll Ressourcen schonen, nach Möglichkeit so wenig Chemie einsetzen wie nur denkbar. Funktioniert das im Weinbau?
Also man kann den Weinbau da schon mit der Landwirtschaft gleichsetzen. Wir stehen unter einem enormen Preisdruck und am Ende des Tages entscheiden die Konsumenten mit dem, was sie kaufen, wie wir leben und wie wir arbeiten können. Weil wir können das alles erfüllen, aber nur, wenn wir gerechte Preise bekommen.
Was machen Sie konkret, um eine so verträgliche wie irgend mögliche Landwirtschaft zu betreiben in Ihrem Bereich, in Ihrem Sektor?
Tatsächlich ist es so, dass wir in Sachen Pflanzenschutz nicht mehr als nötig machen, also so wenig wie möglich. Und gleichzeitig sehen wir natürlich, dass das ein intensiv bewirtschaftetes Feld ist, so ein Weinberg. Dementsprechend legen wir Ausgleichsflächen an, Bienenwiesen, Wildäcker. Wir haben dieses Jahr sehr viel neuen Wald gepflanzt, wo wir halt sagen, das, was wir auf der einen Seite wegnehmen, geben wir auf der anderen Seite zurück.
Führt das dann zwangsläufig dazu, dass diese Produktion teurer wird?
Jein. Also man könnte es aufrechnen und könnte sagen, die Produktion wird teurer. Aber im Großen und Ganzen ist es ja auch eine Sache, die mir als Jägerin am Herzen liegt, so dass ich sage, ja, das sind halt die Kosten, die halt auch die Jagd entstehen lässt.
Das sind dann quasi auch wieder zwei oder ein Bereich, wo sich diese beiden Felder sozusagen berühren. Ne? Also Wildbret ist auch nicht das billigste Fleisch und kann in keinem Fall mit irgendwie dem Discounter oder ja selbst mit einem teureren Laden eigentlich nicht wirklich konkurrieren, was allein den Preis anbelangt.
Vollkommen richtig. Also wenn ich überlege, ich habe jetzt für mein Reh diesen Mai, ich glaube 12-mal angesessen. Wenn man allein diese Zeit mit Mindestlohn berechnen würde, kann man das Reh nicht mehr bezahlen.
Wenigstens sind Sie ja dank Internet nicht mehr unmittelbar darauf angewiesen, dass die Weine oder auch das Wild von Reis und Luff in der Umgebung verkauft werden muss, in der unmittelbaren Umgebung quasi oder von Touristen, Gästen, die zu Ihnen kommen. Macht sich das bezahlt, dass man diesen Vertriebsweg nutzen kann?
Auf jeden Fall. Also ich wollte ja schon immer raus bei uns aus dem kleinen Dorf. Dementsprechend genieße ich es auch, wenn ich meine Weine in Berlin oder in Hamburg in größeren Städten verkaufen kann und dort dann auf Messen zum Beispiel auch mit den Leuten in Kontakt komme.
Sie sind ja maßgeblich für Vertrieb und Marketing zuständig. Wird das in solchen Sektoren wie dem Weinbau immer wichtiger, dass man dort sich darauf konzentriert? Vielleicht wichtiger noch als das reine Weinmachen?
Mittlerweile ist es so, dass man die meisten Weine irgendwie auf jeden Fall trinken kann. Das heißt, die Kunst ist eigentlich, wie bringe ich den Wein an Mann oder Frau? Also ja, Marketing wird immer wichtiger.
Von vielen Besuchen bei einem befreundeten Winzer im österreichischen Burgenland habe ich eine ziemlich gute Ahnung, wie zeitaufwendig diese ganze Arbeit ist. Sie haben trotzdem die Zeit gefunden, mit Ihrem Buch von Januar bis Dezember durchs ganze Jahr zu führen und einem die Jagd, die Natur, den Weinbau nahe zu bringen. Haben Sie ein besonderes Faible für Zeitmanagement? Wie haben Sie das geschafft?
Ich habe eine Familie im Hintergrund, die mich natürlich sehr stark unterstützt. Das heißt, da wird sehr viel aufgefangen und tatsächlich kann ich, glaube ich, ganz gut priorisieren.
Sie machen ja schließlich auch noch eine eigene Weinlinie quasi.
Ja, das gehört irgendwie dazu, wenn man im Betrieb einsteigt, dass man sich da auch ein bisschen selbst verwirklichen möchte.
Obwohl Sie quasi im Buch ihr Licht ein bisschen unter den Scheffel stellen und sagen, Winzerin stimmt eigentlich gar nicht so richtig. Wieso?
Weil ich niemals eine Ausbildung gemacht habe. Ich habe ja studiert und dementsprechend habe ich halt nie diesen Titel erlangt.
Man darf sich nur dann Winzer nennen, wenn man die spezialisierte Ausbildung gemacht hat?
Vollkommen richtig. Also mich könnte man halt als ja, Bachelor oder Master in sonst was bezeichnen, aber halt nicht als Winzerin.
Es reicht also nicht, Wein zu machen?
Ja, dann könnte man halt Winemaker sagen. Das ist ja auch ein oft genanntes Wort mittlerweile.
Okay. Ich gestehe, ich bin auf lustige Sachen gestoßen, die ich bei mir selber nicht erwartet hatte. Sozusagen auf so kleine Aha-Effekte. Ich muss gestehen, dass ich mit Hühnern zum Beispiel nie viel anfangen konnte. Die waren mir immer irgendwie, ja, das ist jetzt fies, aber die waren mir immer irgendwie ein bisschen zu doof. Sie haben mir selbst die nahe gebracht. Wie sind Sie aufs Huhn gekommen?
wie ich es auch im Buch geschrieben habe, mein Freund hat mich da reingestoßen. Und wir haben mit wenigen Hühnern angefangen und am Ende sind es dann doch ganz schön viele geworden. Und das ist für mich ein Quell der Freude. Es ist halt einfach spaßig.
Die Hühner haben bei Ihnen tatsächlich Namen, richtig?
Einige, ja.
Einige, die besondere Eigenschaften haben?
Ja, also am Anfang hatten alle einen Namen. Mittlerweile sind es halt, wie gesagt, ein paar mehr geworden. Und ich hatte auch ein paar Verluste. Dementsprechend haben dann nur noch die besonderen Hühner einen Namen.
Hatte das quasi auch schon familiäre Wurzeln, mal abgesehen von dem unmittelbaren Anstoß, dass Ihr Freund Sie da hingebracht hat?
Theoretisch hatte meine Uroma früher mal Hühner. Aber praktisch ist das vollkommen unabhängig davon passiert. Wir sind gerade eher am Überlegen, wie man die Hühner halt auch noch im weinbaulichen Bereich vielleicht einsetzen kann zur Unterstockbearbeitung.
Also können sich da auch wieder Bereiche sozusagen gegenseitig berühren und befruchten, von denen man das gar nicht unmittelbar erwartet.
Vollkommen richtig.
Sollte ich demnächst beim Metzger meines Vertrauens eine Rehschulter bekommen, welchen Wein würden Sie empfehlen?
Prinzipiell empfehle ich zu Wild eigentlich gerne einen schweren Rotwein. Das heißt, wir wären hier für deutsche Weine beim Spätburgunder oder auch bei Cabernet Sauvignon Merlot. Das gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland.
Geht auch Weiße?
Ja, das geht schon, aber da muss er schon ein bisschen schwerer sein und ein bisschen mehr Körper haben. Das heißt, so ein Grauburgunder aus dem Barriquefass oder allgemein ein Weißwein aus dem Barriquefass oder ein Orangewein sind da gute Alternativen.
Jetzt tropft mir der Zahn. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg in all den Bereichen, in denen Sie sich da erfolgreich tummeln.
Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.